Darum möchte ich gleich die erste, unsere erste Rednerin einladen, das ist die Frau Jana Lasser. Sie gehört zum Complexity Science Hub und ist jetzt auch an der TU Graz, war früher in Wien und ist in der Gruppe von, war in der Gruppe von Peter Klimek, der medial etwas präsenter war. Und sie wird uns als Erste vortragen über die Effektivität von gewissen Maßnahmen in der Behandlung oder in der Vorbeugung von Covid. Ich darf bitten um den ersten Online-Vortrag und ja, danke.
In meinem Vortrag geht es darum, die Effektivität von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gegen Covid in Schulen sich anzuschauen. Das Ganze ist eine Simulationsstudie. Ich bin eigentlich Physikerin, aber mittlerweile eher Informatikerin. Ich beschäftige mich damit, abbildete Realität in den Computer zu bringen und zu simulieren und sogenannte Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen. Also wie sehen Ausbrüche in Schulen aus, gegeben verschiedene Maßnahmen. Das Ganze, also dieses ganze Projekt ist entstanden ziemlich genau vor einem Jahr im Herbst, als es in Österreich eine sehr hitzige Diskussion in den Medien gab um die Öffnung von Schulen und die Maßnahmen in den Schulen. Das Meinungsspektrum war da sehr breit von wir müssen alle Schulen sofort aufmachen, ohne Maßnahmen, weil Masken sind schlecht für die Entwicklung der Kinder, bis hin zu wir können die Schulen auf keinen Fall aufmachen, weil die werden wahnsinnig das Infektionsgeschehen treiben und dann werden ganz viele Leute sterben. Was wir allerdings vermisst haben an dieser Diskussion waren irgendwelche fundierten Studien, die irgendwie versuchen zu quantifizieren, wie schlimm ist es denn in Schulen gegeben, verschiedene Maßnahmen. Und dann darauf aufbauend, was für Maßnahmen funktionieren am besten. Und wir haben ja nicht nur Masken als Maßnahme, wir haben auch noch präventives Testen, wir haben Lüften. Wie viele von diesen brauchen wir eigentlich, um Schulen sicher zu gestalten? Das war sozusagen das Umfeld, in dem wir unser Projekt gestartet haben. Wir sind dann hergegangen und haben uns überlegt, wie können wir das am besten modellieren. Erstmal haben wir zugrunde gelegt das Modell einer Covid-Infektion in einer einzelnen Person, sprich vom Infektionszeitpunkt, wie sich dann die Viruslast entwickelt, bis die Infektion vorbei ist. Dann haben wir das Ganze kombiniert mit einem Modell einer Schule, beziehungsweise sogar mehreren Schulen. Wir haben verschiedene Schultypen simuliert, von der Volksschule über die untere Mittelstufe, obere Mittelstufe und Gymnasien. Dieses Modell ist insbesondere charakterisiert durch ein Kontaktnetzwerk der Personen, die sich in dieser Schule aufhalten und interagieren und so eine Infektion weitergeben können. Dann haben wir das Ganze noch kalibriert, und zwar mit Daten der AGES zu Ausbrüchen in Schulen. Und schlussendlich haben wir dann Maßnahmen drüber gestreut über dieses kalibrierte Modell, um eben zu schauen, ja, wie verhält sich das denn gegeben, verschiedene Maßnahmen. Und so ist jetzt auch mein Talk mehr oder weniger aufgebaut. Ich werde kurz durch all diese Komponenten des Modells spazieren und Ihnen versuchen, das auf einem möglichst hohen Level begreiflich zu machen, was wir da versucht haben, und dann am Ende auch unsere Resultate kurz streifen, wobei ich dazu sagen muss, das Virus verändert sich schnell, neue Varianten kommen und es wird geimpft. Das heißt, unsere Resultate sind auch schon ein bisschen veraltet, aber wir simulieren fleißig weiter und da kann ich auch ein kurzes Update dann am Ende geben. Das Modell der Infektion in einer Person, wie lässt sich das gut abbilden, gut modellieren? Wir haben ein sogenanntes agentenbasiertes Modell gewählt, wo jeder Agent, sprich jede Person in dieser Schule, SchülerInnen und LehrerInnen, einen Infektionsstatus hat. Der fängt an als suszeptibel, das heißt, alle sind am Anfang suszeptibel für die Infektion. Gibt es eine Transmission zu einem Agenten, einer Person, ist diese Person exposed, dann vergehen im Schnitt 4 Tage, bis diese Person selbst infektiös wird. Man sieht hier oben in diesem Graphen aufgetragen, diese rote Linie, das soll die Viruslast sein, sehr schematisch dargestellt. Und nach diesen 4 Tagen erreicht die Viruslast in der Person ein Level, wo die Person dann selbst infektiös wird. Die kann dann entweder Symptome entwickeln, nach ungefähr wieder im Schnitt 2 Tagen, oder asymptomatisch bleiben. Und nach weiteren ungefähr 5 Tagen recovert die Person, das heißt, die Viruslast sinkt so weit ab, dass die Person im Schnitt nicht mehr infektiös ist. Diese ganzen Zustände gibt es dann zusätzlich noch in einem Quarantänezustand, das heißt, ist die Infektion identifiziert, wird die Person in Quarantäne gesteckt und interagiert mit keiner anderen Person mehr. Und diese ganzen Zeiträume, also die Dauer, wie lange die Person exposed ist, wie lange es dauert, bis sie Symptome entwickelt und wie lange es dauert, bis die Infektion vorbei ist. Das sind natürlich alles Verteilungen von Zeiträumen. Es ist nicht nur ein einziger Zeitraum, die Gott sei Dank mittlerweile in der Literatur ganz gut bekannt sind. Das heißt, unser Modell hat auch ganz viele verschiedene Versionen dieser Infektion. Manche Leute brauchen vielleicht nur 2 Tage, bis sie infektiös werden, sind dann aber für nach 7 Tagen schon nicht mehr infektiös. Und das haben wir eben dadurch abgebildet, dass wir diese Zeiträume für jede Person aus diesen Verteilungen gezogen haben. Zum Modell der Schule selbst. Um eine Schule oder um Schulen zu modellieren, haben wir uns zunutze gemacht, dass Schulen hochstrukturierte Umfelder sind. Die haben Klassen, diese Klassen haben eine mittlere Anzahl von Schülern, das können wir der Schulstatistik entnehmen. Die haben Lehrpläne, die vorschreiben, wie viele Stunden pro Woche sie da zu sein haben, wie viele verschiedene Gegenstände sie haben. Und daraus können wir schon mal relativ gut rekonstruieren, wie denn so ein Kontaktnetzwerk einer Schule aussieht. Zusätzlich haben wir noch Interviews geführt mit Lehrern und Lehrerinnen, um herauszufinden, ob unsere Annahmen über die Schule ungefähr dem entsprechen, was in österreichischen Schulen während Covid stattfindet. Und konnten da, glaube ich, unser Modell so weit verfeinern, dass es ganz gut an den Alltag in Schulen herankommt. Was Sie hier auf dieser Folie sehen, sind die Agenten einer Schule. In Rot sind die ganzen Schülerinnen, in Blau die ganzen Lehrerinnen, und die Schülerinnen sind hier schon in so Kreisen angeordnet, das soll die Klassen symbolisieren. Und zwischen diesen Agenten in der Schule gibt es dann Kontakte, die im täglichen Schulalltag entstehen. Zum Beispiel gibt es zwischen allen Schülern und Schülerinnen in einer Klasse einen Kontakt, weil die lange Zeit zusammen im selben Klassenraum sitzen. Wir wissen, Covid wird über die Luft übertragen. Das heißt, potenziell kann ein infizierter Schüler in einer Klasse alle seine oder ihre Klassenkameradinnen anstecken. Darüber hinaus gibt es noch Kontakte zwischen Geschwistern, weil in österreichischen Schulen sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass Kinder aus demselben Haushalt auch in dieselbe Schule gehen können, wenn sie denn möchten und das vom Alter her passt. Und das war uns sehr wichtig, diese Kontakte zwischen Geschwistern auch ins Modell mit einzupflegen, weil durch diese engen Kontakte über die Haushalte der Geschwister Infektionen natürlich zwischen Klassen springen können und sich nicht dann nur in einzelnen Klassen ausbreiten. Infektionen können auch über Klassen springen durch die Nachmittagsbetreuung. Wir haben durch unsere Interviews mit den LehrerInnen herausgefunden, dass in der Nachmittagsbetreuung tendenziell die Kinder durchgemischt werden und nicht in ihren Klassen bleiben, was natürlich ungünstig ist, aber es findet wohl so statt, und das haben wir dann in unser Modell mit aufgenommen. Auch zwischen Lehrern gibt es Kontakte, wenn sie zum Beispiel Team teachen, das findet in neuen Mittelschulen sehr viel statt, wenn sie Konversationen haben, längere, kürzere, über ihre Arbeit. Und natürlich gibt es noch einen Haufen Kontakte zwischen Lehrern und Schülern, wenn die LehrerInnen unterrichten oder eben in der Beaufsichtigung, in der Nachmittagsbetreuung. Was wir zusätzlich noch in das Modell gepackt haben, ist die Haushalte von all diesen Agenten in unserer Schule, also die Eltern und Geschwister, einfach um so mitzumodellieren, welche Leute so eng an diesem System Schule dranhängen und mit wie vielen Infektionen zu rechnen ist im Ganzen, wenn so ein großer Cluster durch eine Schule rauscht. Was Sie jetzt hier sehen, dieses gesamte Netzwerk, das ist eine typische österreichische Volksschule. Die hat im Schnitt 8 Klassen. Klassen haben im Schnitt 19 Schülerinnen und wieder im Schnitt gibt es, ich glaube, ungefähr 20 Lehrerinnen. Wohingegen das hier ist das Kontaktnetzwerk einer typischen österreichischen Gymnasiums. Und man sieht direkt, ohne dass man das jetzt studiert hat, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Insbesondere ist das typische österreichische Gymnasium viel, viel größer, hat größere Klassen, hat mehr Lehrer, weil viel mehr unterschiedliche Gegenstände unterrichtet werden. Die Lehrer wechseln öfter zwischen den Klassen und dadurch ist das ganze Kontaktnetzwerk einfach viel dichter gestrickt. Und das gibt uns schon einen ersten Hinweis darauf, dass es nicht reicht, nur über Maßnahmen in Schulen zu sprechen, sondern man muss über Maßnahmen in Schultypen sprechen und da auch unterscheiden, je nachdem, wie diese Schulen organisiert sind. Ja, ich habe es schon ein bisschen angerissen, als ich über Haushaltskontakte gesprochen habe. Wir unterscheiden auch dazwischen, wie eng Kontakte sind in unserem Modell. Wir kennen sogenannte Haushaltskontakte. Wir kennen Kontakte zwischen Tischnachbarn, die sind K1-Kontakte, zwischen Lehrern, die lange Treffen haben, auch K1-Kontakte, und Lehrer, die SchülerInnen beaufsichtigen, sind auch K1-Kontakte. Das entspricht so ungefähr, wie das gehandhabt wurde in österreichischen Schulen, bevor es jetzt Impfungen und flächendeckende FFP2-Masken gab. Und dann gibt es noch K2-Kontakte zwischen SchülerInnen in derselben Klasse, die aber keine Tischnachbarn sind, oder Lehrern, die kurze Treffen haben. Wie läuft jetzt so eine Simulation von der Infektionsdynamik in einer Schule ab? Im Endeffekt muss unsere Simulation Schritt für Schritt drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, treffen sich zwei Personen? Die zweite Frage ist, ist eine dieser Personen infiziert? Und die dritte Frage ist, gibt es eine Transmission zwischen den Personen? Die erste Frage wird von einem Kontaktnetzwerk beantwortet. Da können wir einfach nachschauen, welche Personen haben Kontakte zu welchen anderen. Die zweite Frage wird beantwortet über die Dynamik der Infektion in einer einzelnen infizierten Person, je nachdem, wo in ihrem Infektionsverlauf sie sich gerade befindet. Und die dritte Frage wird beantwortet durch eine relativ kompliziert aussehende mathematische Gleichung. Im Endeffekt ist es nur eine Abfrage einer Wahrscheinlichkeit. Also ich frage, gibt es eine Transmission? Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass diese passiert, und diese Wahrscheinlichkeit wird beeinflusst von Maßnahmen, die wir treffen können in unserem Modell. Deswegen möchte ich da jetzt ein bisschen reinzoomen. Ohne jetzt die Gleichung genau zu analysieren, im Endeffekt gibt es ein sogenanntes Basic-Infektionsrisiko, also ein Infektionsrisiko, das zwei Personen haben, die miteinander in einem Haushalt leben. Das ist so das, was üblicherweise kommuniziert wird als Infektionsrisiko einer Krankheit. Und das wird dann modifiziert von der Art des Kontaktes, der stattfindet zwischen den Personen, wird modifiziert vom Alter der Person, die infiziert ist, und vom Alter der Person, die infiziert wird. Darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen ein, weil diese Frage des Alters auch eine recht kontroversiell diskutierte ist. Wird auch beeinflusst von dem Fortschritt der Infektion, weil Leute, die schon weiter in ihrer Infektion sind, tendenziell weniger infektiös sind, wird beeinflusst davon, ob die Person Symptome hat oder nicht. Asymptomatische Personen sind tendenziell etwas weniger infektiös. Wird auch beeinflusst davon, ob die infizierte Person eine Maske trägt und ob die Person, die infiziert wird, eine Maske trägt. Und last but not least, ob es genügend Durchlüftung in einem Raum gibt. Das senkt auch das Transmissionsrisiko. Die ersten vier von diesen Parametern sind sogenannte freie Parameter in unserem Modell, die wir kalibrieren müssen, gegeben empirische Beobachtungen von Transmissionen in Schulen. Das heißt, wir variieren diese Parameter über einen weiten Raum von möglichen Werten so lange, bis das, was unser Modell produziert, dem, was wir in der Realität beobachtet haben, möglichst nahe kommt. Die anderen fünf Parameter in dem Modell können wir dankenswerterweise der Literatur entnehmen, wo zum Beispiel die Wirksamkeit von Masken gegen Covid mittlerweile ganz gut charakterisiert wurde. Und da sind wir auch schon beim Thema Kalibrierung. Wir haben eine großartige Kooperation mit der AGES, die uns Daten liefert zu Ausbrüchen in österreichischen Schulen, und zwar schon getrennt nach Schultypen. Das ist das, was in diesem Histogramm hier zu sehen ist. Auf der X-Achse ist die Clustergröße von 2 bis 20 plus infizierte Personen in einem Cluster. Und auf der Y-Achse ist die kumulative Verteilung von diesen Clustergrößen. Und die verschiedenen Farben stehen für Volksschule, untere und obere Mittelstufe, Gymnasium. Und dann gibt es auch noch Cluster im Bildungskontext, die keiner dieser Schultypen zuordnbar waren. Das wären dann zum Beispiel Kindergärten oder Sportveranstaltungen im Erziehungskontext. die gehen in unser Modell dann nicht ein, weil sie nicht zuordnen konnten. Und was wir von der AGES auch bekommen, ist für jeden Cluster die Information darüber, wie viele SchülerInnen und LehrerInnen waren denn in diesem Cluster beteiligt. Und zwar auch nach Schultyp aufgeschlüsselt. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass in Volksschulen proportional in einem Cluster deutlich mehr Lehrer infiziert sind als in Gymnasien. Overall sind natürlich trotzdem in jedem Cluster deutlich mehr Schüler infiziert, einfach weil es deutlich mehr Schüler in einer Schule gibt, als es Lehrer gibt. Genau. Und diese Daten benutzen wir jetzt, um die Ausbrüche, also die Cluster, die unser Modell produziert, wenn wir jetzt eine infizierte Person in unser Modell reingeben, dass die Verteilungen dieser Ausbrüche möglichst dem nahe kommen, was wir in österreichischen Schulen beobachtet haben. Und zwar, was wir in österreichischen Schulen letzten Herbst beobachtet haben. Das ist der Zeitraum, aus dem unsere Kalibrierungsdaten stammen. Das war ein Zeitraum, da war noch nicht geimpft. Da war gerade Alpha, also die Alpha-Variante dominant. Und da wurden auch noch nicht flächendeckend FFP2-Masken getragen. Und das sind auch die Rahmenbedingungen, die wir ansetzen, um unser Modell zu kalibrieren. Sobald unser Modell kalibriert ist, können wir natürlich diese Rahmenbedingungen anfangen zu verändern. Die Kalibrierung bleibt. Die hat sichergestellt, dass das Modell gegeben diesem Parametersatz richtige Resultate produziert. Und dann können wir anfangen, diese Was-wäre-wenn-Fragen zu stellen mit unserem kalibrierten Modell. Genau. Diese Was-wäre-wenn-Fragen sind insbesondere interessant, wenn es um Maßnahmen geht. Was für Maßnahmen schauen wir an? Wir haben als Basismaßnahme, die in jedem unserer Szenarien immer anliegt, das sogenannte Test, Trace, Isolate. Das heißt, sobald es eine Person gibt, die Symptome zeigt, wird die getestet mit einem Test, der eine hohe Verlässlichkeit hat, in unserem Fall PCR-Tests. Alle ihre Kontakte werden getraced und die K1-Kontakte und die infizierte Person werden isoliert für 10 Tage. Darüber hinaus schauen wir uns an, was passiert bei präventiven Testen mit Antigen-Tests. Die haben dann eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, eine aktive Infektion zu entdecken. Und zwar einmal die Woche, das ist dieses Reagenzglas mit dem einmal, das Symbol, und zweimal die Woche und immer auch zwischen Schülern und Lehrern getrennt. Also was passiert, wenn wir diese Maßnahme nur für Schüler, nur für Lehrer oder für beide einführen. Selbiges für Masken, nur Schüler, nur Lehrer oder beide lüften. Und eine weitere Maßnahme, die gerade in Oberstufen und Gymnasien verbreitet war, war das Reduzieren der Klassengröße. Sprich, Klassen werden halbiert und jede Hälfte geht nur jeden zweiten Tag in die Schule. Ja, wie schaut das aus, wenn wir diese Maßnahmen auf unser Modell drauflegen? Das ist jetzt ein etwas komplizierterer Plot, deswegen erkläre ich das ein bisschen im Detail. Auf der Y-Achse sehen wir hier die Ausbruchsgröße, die wir in unserem Modell beobachten, und zwar auf einer logarithmischen Skala. Das heißt, hier hätten wir eine Ausbruchsgröße von 10, 100, 1000. Diese Verteilung, die hier abgebildet ist, ist die Verteilung der beobachteten Ausbruchsgrößen in unserem Modell, und zwar zugrunde gelegt 500 Einzelsimulationen. Und die Unterscheidung zwischen Rot und Blau ist, ob die Infektion über einen Schüler, Schülerin oder über einen Lehrer, Lehrerin in die Schule hineingetragen wurde. Das ist deswegen interessant, weil die Kontaktnetzwerke von SchülerInnen und LehrerInnen sehr unterschiedlich dicht sind und man auch vielleicht unterscheiden möchte zwischen Maßnahmen, die man nur für die SchülerInnen oder LehrerInnen anlegt. Und deswegen ist es interessant, sich anzuschauen, was ist gefährlicher in dem Sinne, ob die Infektion jetzt über SchülerInnen oder LehrerInnen in die Schule kommt, wo muss man vielleicht mit Maßnahmen gegensteuern. Ja, diese Verteilung von Ausbruchsgrößen, die hier jetzt abgebildet ist, ist für Volksschulen in dem Fall, wo nur Test, Trace, Isolate als Maßnahme anliegt. Das heißt, keine Masken, kein zusätzliches Lüften, nichts weiter. Und wir sehen, dass wir hier eine Verteilung mit zwei Maxima haben, eine bimodale Verteilung. Das bedeutet, dass ziemlich viele Einträge einer Infektion in einer Schule zu keinen oder fast keinen weiteren Fällen führen. Aber was besorgniserregend ist, ist dieser zweite Berg hier, der zeigt uns, dass ziemlich viele Einträge zu 10 oder mehr Fällen führen in einer Schule. Und das ist was wir nicht wollen. Das wollen wir vermeiden durch Maßnahmen. Das heißt, dieses zweite Maxima wollen wir möglichst unterdrücken. Wenn wir jetzt weitere Maßnahmen anlegen, nämlich alle, die ich vorhin beschrieben habe, dann sehen wir, dass diese Verteilung sich komplett gegen Null schiebt. Das heißt, die allermeisten Einträge führen einfach zu keiner Folgeinfektion und ganz, ganz wenige zu einer oder maximal zwei. Das ist eine Situation, die ich durchaus als kontrolliert bezeichnen würde. Aber natürlich zu dem Preis, dass wir alle Maßnahmen anliegen haben und entsprechend auch den ganzen Aufwand, der damit verbunden ist. Wenn wir dann anfangen, Maßnahmen wegzunehmen und hier zum Beispiel nur Masken für alle und einmal die Woche präventives Testen und Lüften, aber keine Klassenhalbierungen mehr haben oder hier auf der anderen Seite ohne Masken auskommen, dann sehen wir, ja, das bleibt ziemlich nah an dem voll kontrollierten Zustand. Tendenziell gibt es ein paar größere Ausbrüche, wo um die 10 Leute an einem Cluster beteiligt sind, aber die sind sehr, sehr selten. Und dann die Situation oder den Maßnahmenmix, den wir seit Februar in Volksschulen hatten, da wird gelüftet und zweimal die Woche, sogar dreimal die Woche getestet, also noch ein bisschen besser, als wir das simuliert haben. Da sieht man auch, ja, die allermeisten Fälle führen eben zu keinen weiteren Folgeinfektionen und ein paar ganz wenige zu mehr als 10. Das ist dann üblicherweise das, was man in den Medien hört. Oh, es gab wieder einen Cluster in einer Volksschule und ganz viele Leute sind beteiligt. Das stimmt, das kann immer noch passieren. Das ist auch mit diesen Maßnahmen nicht ausgeschlossen, aber es ist sehr, sehr selten. Und dasselbe können wir uns noch anschauen für Gymnasien. Die anderen Schultypen überspringe ich jetzt. Das ist so ein bisschen ein Zwischending zwischen Volksschulen und Gymnasien, wenn die Klassengrößen immer größer werden und die Schulen immer größer. In Gymnasien sieht man, wenn wir nur Test, Trace, Isolate anlegen, dann haben wir dieses riesige Maximum hier ganz am Ende der Verteilung bei 10 hoch 3, also bei um die 1000 Fälle in einem Cluster. Das sind deswegen so viele, weil die Gymnasien natürlich so groß sind und so viele Schülerinnen und Lehrerinnen haben. Aber trotzdem, die Message, die wir hier mitnehmen, ist in diesem Szenario, wo wir keine weiteren Maßnahmen haben, führt fast jeder Eintrag einer Infektion in die Schule zu einem riesigen Ausbruch, der praktisch durch die ganze Schule durchrauscht. Wir haben dann im Februar in Gymnasien in Österreich alle Maßnahmen angelegt, also Masken durchgehend, Testen dreimal die Woche und Klassenhalbierungen und Lüften. Und da sieht man auch hier, wie erwartet, gehen die Infektionen drastisch nach unten und die Clustergrößen sind wieder also sehr nahe Null und es gibt noch ein paar, die so die Clustergröße von 10 erreichen, aber wieder sehr, sehr selten. Und was wir dann im Juni gemacht haben, ist, dass wir die Maskenpflicht entfernt haben und auch die Klassenhalbierungen und nur das Testen und das Lüften beibehalten haben. Und da sehen wir, ja, es wird schon etwas gefährlicher. Wir haben zwar nicht dieses riesige Maximum bei den um die 1000 Fällen, das haben wir vermieden, aber es gibt immer noch ein paar wenige Ausbrüche, die bis zu 100 Fälle groß werden können. Also damit ist zu rechnen, dass es die gibt. Sie sind nur immer noch relativ selten. Und an der Stelle wird es dann eher eine politische Entscheidung. Was ist einem wichtiger? Ist es einem wichtiger, auch noch diese paar wenigen Großen zu vermeiden? Oder ist es einem wichtiger, dass die Gymnasiasten in die Schule gehen können und keine Maske tragen? Ja, wie ich kurz schon angerissen habe, diese Resultate sind schon leicht veraltet, weil sie noch mit der Alpha-Variante gerechnet sind und ohne Impfungen. Ganz grob zusammengefasst lässt sich sagen, wenn wir 80% geimpfte LehrerInnen und 50% geimpfte SchülerInnen haben, dann können wir die Delta-Variante ausgleichen. Das heißt, dann sehen die Ergebnisse sehr, sehr ähnlich aus wie mit der Alpha-Variante. Das ist deswegen so, weil die Delta-Variante einfach so viel infektiöser ist und wir sozusagen diesen zusätzlichen Pool an Immunisierten brauchen, um diese Infektiosität auszugleichen. Das sieht so aus, als würden wir da aktuell hinkommen. Die Lehrer sind sehr, sehr impffleißig und die SchülerInnen fangen jetzt auch schon an, sich zu impfen. Das heißt, diese Resultate, die ich hier gezeigt habe, kann man mehr oder weniger so übernehmen für Delta, gegeben 80% geimpfte LehrerInnen und 50% geimpfte SchülerInnen. Ja, die Take-Home-Message davon, jetzt unsere Forschungsfragen wieder aufgreifend, Maßnahmenkombinationen in Schulen können häufige und große Ausbrüche vermeiden. Testen und zusätzliches Lüften sind üblicherweise genug, um die meisten großen Ausbrüche zu vermeiden. Und in Volksschulen ist das Risiko für große Ausbrüche deutlich geringer als in anderen Schultypen. In Gymnasien ist es am höchsten. Und das ist hauptsächlich wegen organisatorischen Verschiedenheiten zwischen diesen Schultypen der Fall. Also wir haben tatsächlich auch diesen Altersabhängigkeitsparameter der Infektiosität mitkalibriert und finden eigentlich keinen Unterschied in der Infektiosität zwischen jungen Kindern und älteren Kindern. Ja, das ist wirklich zum größten Teil organisatorisch. Und was wir auch finden, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, ist, unsere Resultate sind hochsensitiv auf schlechte Implementierung von Maßnahmen. Warum? Weil wir es hier mit einer exponentiellen Ausbreitungsdynamik zu tun haben. Und wenn wir an einer Stelle die Effektivität von einer Maßnahme runterdrehen, dann ist mit einer exponentiellen Veränderung der Ausbruchsgrößen zu rechnen. Das heißt, wenn man sich das Ganze dann anschaut in Szenarien, wo irgendwie zwar eine Maskenpflicht herrscht, aber nur 50% der Leute die Maske tatsächlich auch aufhaben, dann sind unsere Resultate einfach nicht mehr anwendbar. Also dieses Thema der Compliance bei Maßnahmen ist ein sehr wichtiges und ja, führt auch zu großen Unsicherheiten in den Resultaten, die wir haben. Das ist noch meine letzte Slide mit den Quellen sozusagen. Es gibt einen Preprint zu dieser Studie, es gibt ein Simulationspackage. Ja, und ich glaube, damit habe ich meine Zeit eh schon weitestgehend aufgebraucht. Und wenn es noch Zeit für eine Frage gibt, freue ich mich.